Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ilmar Rakosa ist Schriftstellerin, Lyrikerin, Übersetzerin und Kritikerin. Sie kam 1946 in der Slowakei zur Welt, lebt seit ihrer Kindheit in Zürich, beherrscht zahlreiche Sprachen und ist eine geborene Kosmopolitin und Europäerin. So die Jury des Kleist-Preises, den sie in diesem Jahr erhält, eine weitere Auszeichnung, die ihr Werk begleitet. Jetzt ist ein neues Buch von Ilmar Rakosa erschienen. Mein Alphabet ist der Titel und es ist so vielschichtig und vielfältig wie das facettenreiche Werk und Leben der Autorin, mit der ich jetzt in einem Studio in Zürich verbunden bin. Guten Tag, Frau Rakosa. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Frau Girk.
Das Alphabet ist ja sozusagen das Grundgerüst unserer Sprache, also ein ganz allgemeines System. Aber Sie machen schon im Titel klar, das ist jetzt Ihr Alphabet. Und das reicht dann von anders, heißt der erste Paragraph, über Pantoffeln bis zu Wort oder Zaun. Wie ist denn diese Aneignung vonstatten gegangen?
Ja, ich hatte große Lust, mit einem Alphabet zu arbeiten und nicht nur jeweils einen Eintrag pro Buchstaben zu machen, sondern das dann unterschiedlich zu handhaben. Und als ich diese Struktur hatte, wusste ich auch, dass ich da eben mit einer großen Vielfalt operieren kann. Und es war mir dabei sehr, sehr wichtig, nicht nur so große Themen wie Alter, Angst, Schönheit, Freundschaft zu behandeln, sondern eben auch Alltägliches wie Bett, Pantoffeln, Tränen, Zaun oder Haare, Großes neben Kleines zu stellen. Aber der Aspekt des Persönlichen war mir sehr wichtig und zugleich sollte das Buch auch welthaltig werden, denn auch das ist ja genauso wichtig, dass das Individuelle und das Universelle sich irgendwie handreichen. Und ich habe lange überlegt, welche Begriffe mir wirklich sehr wichtig sind. Da sind aber laufend neue dazugekommen. Noch ganz, ganz spät ist der Granatapfel dazugekommen. Insofern ist das Alphabet, mein Alphabet, gewachsen, bis ich dann mal einen Punkt gesetzt habe.
Und das ist ja nicht nur inhaltlich ungeheuer vielfältig, Sie haben das schon schön dargestellt, sondern auch formal. Da sind Gedichte drin, aber auch so kleine Erinnerungsminiaturen. Und was ich sehr interessant finde, es gibt auch immer wieder Gespräche. Da stehen Fragen und dann antworten Sie darauf. Wer stellt denn da eigentlich die Fragen?
Ja, es gab tatsächlich eine Gesprächspartnerin ursprünglich, aber ich habe diese Gespräche so stark bearbeitet, verändert und zum Teil habe ich auch Sachen erfunden, dass es nun einfach offen bleibt.
Und dass das so vielfältig ist, dass Sie da eben mit lyrischen Texten arbeiten, mit diesen Prosa-Miniaturen, mit diesen Gesprächen. Was ist so reizvoll an dieser Art von Formenvielfalt für Sie?
Der Abwechslungsreichtum. Ich finde, es entstehen dann ganz andere Dramaturgien, als wenn man nur ein Genre bedient. Also ein Gedichtband hätte ich jetzt sowieso nicht gewollt. Mein letztes Buch, 16, war ein Gedichtband. Und wenn man schon drei Genres bedient oder vier, braucht es eben eine schlüssige Struktur. Und die habe ich im Alphabet auch gefunden. Also ohne diese Struktur hätte ich mir das nicht erlaubt, ein dermaßen hybrides Buch zu schreiben.
Es findet sich ja auch scheinbar ganz Privates, etwa zum Beispiel beim Bett. Da erfahren wir zumindest andeutungsweise, wie Ihr Schlafzimmer aussieht. Oder Sie sprechen auch in einem Artikel über Ihre Migräne, die Sie seit der Kindheit begleitet und befragen sich, wie sich das auf Ihr Schreiben auswirkt. Wie viel zeigen Sie denn da tatsächlich von sich oder wer ist diejenige, die da spricht?
Ja, das ist zum Teil sehr persönlich. Das darf man durchaus autobiografisch lesen. Ich habe ja in meinem Buch Mehr Meer, das 2009 schon erschienen ist, in meinen Erinnerungspassagen, so heißt das Buch im Untertitel, auch schon sehr persönlich über mein Leben erzählt. Aber hier passiert es mit anderen Akzenten und zum Teil vertieft. Ich habe noch nie über Joghurt oder Pasta mich irgendwie geäußert und das kommt jetzt in diesem Buch zum Beispiel vor. Daneben gibt es Abstrakteres und Allgemeineres. Aber auch da wichtig ist natürlich mein Zugang zum Thema. Das würde jeder vielleicht anders lösen. Auch Dichterkollegen sind eben dabei, Schriftsteller wie Peter Esterházy, Danilo Kisch, Marina Tsvetajeva, aber auch Maler. Das gehört alles zu dem Rakusa-Kosmos, würde ich mal so sagen. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass sich die Leser auch selber zum Teil wiederfinden, denn es gibt auch Allgemeineres, das jetzt nicht so sehr spezifisch aus nur meinem Erfahrungsfundus schöpft.
Auf jeden Fall, man findet sich ja auch gerade, wenn Sie über sich persönlich schreiben, darin wieder. Das mag ja auch zutreffen auf all diese autofiktionalen Texte, über die in den letzten Jahren wieder so vermehrt gesprochen wurde. Sehen Sie sich da auch in dieser Tradition oder eher nicht? Denn Sie haben ja schon, Sie haben auch mehr erwähnt, das ist ja auch so ein autofiktionales Werk. Wo sehen Sie sich da in dieser Gemengelage?
Ja, man kann sagen, also diese letzten Bücher sind tatsächlich autofiktional. Ich habe davor auch einige Erzählungsbände veröffentlicht. Ich mag Erzählungen auch sehr und natürlich Gedichte, die wiederum beides sind. Also in Gedichten kann man auch sehr persönlich sein, aber man kann auch eine Maske anziehen. Also in den letzten Jahren, das hat vielleicht auch mit meinem Alter zu tun. Wenn man in diesem Alter ist, denkt man ja auch viel zurück. Das heißt, die Erinnerung spielt eine große Rolle. Was man schon erfahren und erlebt hat, ist eine ganze Menge. Und das mal Revue passieren zu lassen und in gewissen Zusammenhang zu stellen und auch Verbindungen, Korrespondenzen herzustellen, das hat mich sehr gereizt, vor allem in den letzten 10 Jahren.
Sie haben ja schon als Jugendliche mit den Gedichten angefangen. Mögen Sie die lyrische Form ganz besonders gerne?
Ja, die lyrische Form ist mir, glaube ich, die nächste, vertrauteste, liebste. Das waren die Anfänge, aber ich schreibe heute noch bei jeder Gelegenheit, wenn es sich aufdrängt, es muss sich aufdrängen, schreibe ich am liebsten Gedichte. Das Gedicht ist eben eine ganz besondere Gattung. Es ist sehr knapp in der Regel. Es ist sehr musikalisch und es ist sehr überraschungsreich. Ja. Josef Brodsky hat mal gesagt, Poetry is the art of the unpredictable. Poesie ist die Kunst des Unvorhersehbaren oder Unvoraussagbaren. Da steckt eine Menge Überraschungspotenzial drin.
Wir beide sprechen ja auch im Rahmen des Lyriksommers, so nennen wir immer diese Jahreszeit hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben ja ausgemacht, dass Sie uns auch eins Ihrer Gedichte vorlesen, was in Mein Alphabet steht.
Ja, ich lese das Gedicht Heimat. Heimat ist jenes bergende Gras, das Haus dort mit verkrüppeltem Dach, der Wind, den du isst wie trockenen Staub, Vater, Mutter, verwehtes Laub. Das Märchenbuch, das nach Honig riecht, der Mohnkuchen der Erinnerung wiegt, das traurige Lied vom verlorenen Hahn, das Fernweh, das nicht ankommen kann, der Glanz in den Augen des Freunds, die Liebe, die nichts bereut, was du dir selbst bist in schlafloser Nacht oder unterwegs zwischen Himmel und Schacht, die Stimme des einzigen Sohns, ein Vers mit eigenem Ton, das Gedächtnis, das Tiefen auftut, der Lichthase in sicherer Hut, Sommer, Herbst und blau-weißer Schnee, die lachend weinende Zeit, die nie steht.
Ilma Rakusa, das Gedicht Heimat heißt es und die letzte Zeile, die Sie vorgelesen haben, die lachend weinende Zeit, die nie steht, heißt es da am Ende. Ums Vergehen der Zeit geht es auch in einigen anderen Texten in Ihrem Buch. Zum Beispiel beginnt das Alphabet mit den Stichworten Anders, Angst, Alter. Sind das auch Themen, die Sie zurzeit besonders beschäftigen?
Ja, das tun Sie, aber nicht ausschließlich, aber besonders schon. Ja, das hängt, wie gesagt, auch mit meinem Alter zusammen. Da denkt man eben über Alter nach. Anders vielleicht nicht. Das ist ein Begriff, der mein ganzes Leben geprägt hat, weil ich kam ja in die Schweiz sozusagen als Einwandererkind und habe mich auch nie so ganz zugehörig gefühlt zur Schweiz überhaupt. Ich habe kein Heimatgefühl. Wenn ich über Heimat spreche, spreche ich ja meistens in der Mehrzahl Heimaten. Und auch in diesem Gedicht sieht man ja, dass ich Heimat ganz anders definiere als üblicherweise, wenn man das vor allem topografisch tut, nicht? Also so ein Zugehörigkeitsgefühl habe ich eigentlich nie gekannt, zu keinem Land, zu keiner Nation, was mich überhaupt nicht stört. Also dann ist es halt eben die Literatur, der Sohn, die Musik, einzelne Gerüche und so weiter, die für mich so etwas wie Heimat ausmachen oder meine Bibliothek in Zürich und so weiter.
Man kriegt ja auch den Eindruck, dass vielleicht auch Ihre Dichterkolleginnen und Kollegen so etwas wie Heimat oder zumindest ein großer Freundes Freundeskreis sind, die in Ihrem Buch oder in Ihren Büchern überhaupt auch immer vorkommen. Sie arbeiten ja auch als Herausgeberin zur Zeit der Werke von Marina Tsvetaeva. Ist das so eine Ihrer Lieblingsdichterinnen?
Ja, Marina Tsvetaeva ist in der Tat eine meiner Lieblingsdichterinnen. Jetzt beschäftige ich mich sehr, sehr intensiv mit ihr. Ein Band dieser vierbändigen Ausgabe ist letztes Jahr erschienen. Der nächste kommt im nächsten Jahr. Es werden vier sehr umfangreiche Bände. Und ich bewege mich in diesem Kosmos von Tsvetaeva wirklich, als wäre es mein eigener. Es ist auch zu einer sehr, sehr starken, ich würde nicht sagen Identifizierung gekommen, aber tiefen inneren Freundschaft. Ich habe auch Briefe von ihr übersetzt, die wirklich in ihr Leben hineinblicken lassen, ganz tief, auch in die Verwerfungen dieses sehr, sehr komplizierten Lebens. Ja, da bin ich sozusagen auf ganz vertrautem Terrain.
Sie erwähnen ja auch andere Dichter, eben wie Celan, Mandelstam, Elke Erb oder auch Friederike Mayröcker, um nur einige Namen zu nennen. Ist das so ein bisschen Ihre lyrische Familie, die Sie uns da vorstellen?
Ja, das könnte man so sagen. Ja, das sind wirklich Autoren und Autorinnen, mit denen ich sogar zum Teil befreundet bin, wie Elke Erb und Mayröcker. Mit Danilo Kisch war ich auch sehr befreundet, solange er lebte. Er ist ja schon 89 gestorben. Ich habe viel von ihm übersetzt. Ja, das ist Freundschaft im, würde ich sagen, im weitesten und besten Sinne des Wortes. Mir liegt, gerade weil ich kein so Zugehörigkeitsgefühl zu irgendeinem Land habe, ist mir die Freundschaft und diese Vernetzung über Grenzen hinweg und über Sprachgrenzen hinweg ist mir sehr, sehr wichtig. Die Kollegialität, der Austausch, das ist in diesem Buch ja auch spürbar.
Ilma Rakusa, vielleicht mögen Sie uns zum Schluss noch ein Gedicht vorlesen und dann lauschen wir einfach nochmal Ihrer eigenen lyrischen Stimme.
Ich lese das Gedicht Tomate. Da bin ich zufällig hier und die Zäune blühen, zeisige schwirren herum, klitzeklein. Und das Glück hat die Form einer Tomate. Frag nicht, sagt der Mund, sagt die Hand, frag nicht nach morgen, wenn heute rot ist, tomatenrot. Der Himmel blaut von allein, die Züge fauchen, ich buddle mich heim.
Ilma Rakusa, vielen Dank für diesen Vortrag Ihres schönen Gedichts und vielen herzlichen Dank für unser Gespräch.
Vielen Dank, Frau Gierk.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Mein Alphabet beim Droschel Verlag erschienen und es kostet 23 Euro.